Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Im letzten Jahr hat es auf den Schweizer Autobahnen fast 20% mehr Staus gegeben. Hauptgrund ist Überlastung. Dann 1 Million Menschen auf der ganzen Welt nimmt sich jedes Jahr das Leben. Ein Schwerpunkt am Internationalen Suizidpräventionstag mit Blick auf Japan und die Schweiz. El Salvador will mit einem drastischen Gesetz gegen Jugendbanden vorgehen. Das amerikanische Trauma wird neu. Wie steht es mit der Muslimfeindlichkeit in den USA? Dazu das Dossier. Und dann noch was vom Schiff aus. Ein Abstecher ins Polarmeer. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt Angelique Welchli. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Auf den Autobahnen der Schweiz hat es im letzten Jahr deutlich mehr Stau gegeben. Gemäss dem neuesten Bericht des Bundesamts für Strassen standen 2009 auf den Nationalstrassen während fast 12.000 Stunden Fahrzeuge im Stau. Das sind 18% mehr als 2008. Meistens staue sich der Verkehr aufgrund einer Überlastung. Unfälle und Baustellen hätten 2009 weniger Einfluss gehabt. Am staugeplagtesten ist der Raum Zürich. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat sich im Namen des Bundes bei jenen Menschen entschuldigt, die als Jugendliche von den Behörden in Heime oder Gefängnisse gesteckt wurden. Die Jugendlichen hatten nichts verbrochen, sie wurden weggesperrt, weil sie angeblich einen schlechten Lebenswandel führten. Bis Anfang der 80er Jahre gab es in der Schweiz diese sogenannte administrative Verwahrung. Evelyn Wittmer-Schlumpf äußerte die Entschuldigung an einem Gedenkanlass im bernischen Hindelbank, der von einer Opferorganisation organisiert worden war. Die Suche nach dem Rentner, der in Biel auf Polizisten geschossen hatte, ist heute verstärkt worden. Am Nachmittag wurde der Mann in der Region Macklingen gesucht, oberhalb des Bielersees. Der 67-Jährige war vergangene Nacht erneut bei seinem Wohnhaus in Biel aufgetaucht und hatte geschossen. Danach konnte er ein weiteres Mal fliehen. Die Polizei sagte dazu, sie sei im Nachteil. Der Mann habe sich möglicherweise wochenlang vorbereiten können und erkenne im Quartier jeden Winkel. Der Großbrand nach einer Gasexplosion in der Nähe von San Francisco in den USA hat über 50 Häuser zerstört. Mindestens 4 Personen kamen laut den Behörden ums Leben. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, genaue Zahlen könne man noch keine nennen. Nach der Explosion gestern Abend Ortszeit erfasste das Feuer mehrere Straßen in einem Wohnviertel. Der betroffene Gaskonzern will die Ursache der Explosion untersuchen. In der katholischen Kirche Belgiens sind zwischen 1960 und den 80er Jahren Hunderte von Kindern schwer missbraucht worden. Das belegt eine unabhängige Untersuchung im Auftrag der belgischen Bischofskonferenz. In den untersuchten 20 Jahren habe es mindestens 475 Fälle sexuellen Missbrauchs gegeben. Die Bischofskonferenz ordnete die Untersuchung an, um einen Überblick über die Missbrauchsfälle zu bekommen. Im vergangenen April war der Bischof von Brügge zurückgetreten, als erster Bischof, der seinen Rücktritt offiziell damit begründete, selbst ein Kind missbraucht zu haben. In Afghanistan ist bei Protesten gegen die mögliche Koranverbrennung in den USA ein Mensch getötet worden. Der Demonstrant sei vor einem NATO-Stützpunkt in einer nordafghanischen Provinz erschossen worden, teilten die Behörden mit. Die Demonstranten hätten den Stützpunkt angegriffen. Es seien auch mehrere Personen verletzt worden. Offiziellen Angaben zufolge nahmen rund 10.000 Menschen an den Demonstrationen teil. Ein Pastor hatte zusammen mit einer kleinen Christengruppe in den USA die Koranverbrennung angekündigt zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September. Nach widersprüchlichen Aussagen des Pastors ist unklar, ob die Aktion nun durchgeführt wird. In der Stadt Bern verlangen 2 Beschwerdeführer, dass die Volksabstimmung vom 26. September über die Zukunft des alternativen Kulturzentrums Reitschule gestoppt wird. Eine entsprechende Gemeindebeschwerde haben sie beim Regierungsstatthalteramt Bern eingereicht, wie dieses gegenüber der Agentur Estia bestätigt. Die Abstimmungsbotschaft der Stadt Bern, die an alle Stimmbürger zusammen mit den Stimmzetteln verschickt worden ist, sei irreführend, so die Argumentation. Nun muss der Regierungsstatthalter entscheiden, ob die Abstimmung, bei der die schriftliche Stimmabgabe bereits im Gang ist, kurzfristig abgesetzt wird. Der Sekretär der muslimischen Gemeinde Basel ist vor dem Basler Strafgericht freigesprochen worden. Der Mann stand wegen Äußerungen vor Gericht, die er in einer Doc-Sendung des Schweizer Fernsehens gemacht hatte. So soll er im Film das Schlagen von Ehefrauen gerechtfertigt haben. Das Gericht kam nun zum Schluss, dass die umstrittenen Äußerungen des Angeklagten durch die Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt seien. Ob die Staatsanwaltschaft das Urteil akzeptiert, ist noch offen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.468 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.435 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 29,73 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,194. Das Wetter: am Abend sind im Norden noch einzelne Regengüsse möglich, dann lockern sich die Wolken auf. Morgen Samstag ist es sonnig bei bis zu 23 Grad. Im Flachland hat es am Vormittag Nebel- und Hochnebelfelder mit einer Obergrenze von rund 700 bis 1000 Metern. Am Sonntag bleibt es ziemlich sonnig mit Nebel im Flachland. Am Sonntagnachmittag ziehen im Norden einige Wolken auf, am Abend fällt dann vor allem im Jura und im Westen etwas Regen. Am Montag ist es wechselnd bewölkt und es regnet stellenweise. Im Süden ist es zeitweise sonnig. Die Temperatur liegt bei rund 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Zu Beginn der Schwerpunkt zum Thema Suizid. Düsteres aus dem Land der aufgehenden Sonne. Japans Kampf für eine glückliche Gesellschaft. Und mögliche Prävention bei uns, ein Gespräch mit dem Psychiater Konrad Frey. Weiter, die drei Fragezeichen und das AAA. Was ist von den Bewertungen von Staatsanleihen zu halten? Rigorose Symptombekämpfung, El Salvadors Feldzug gegen die Jugendgangs fällt die Tiefe. Europa-Asien auf direktestem Seeweg. Wir nehmen Sie mit aufs Nordpolarmeer, auf die legendäre Nordostpassage. Dann Drama ums Theater. Wieso setzen die traditionellen Bühnen immer mehr Staub an? Und wie geht es Musliminnen und Muslimen in den USA 9 Jahre nach 9/11?
It is becoming difficult for people because they are almost constantly under watch.
Es wird schwieriger, der Druck steigt, meint Professor Hatem Basyan im Dossier nach 6:30. Ich höre Zeit, eine Sendung, für die es auch ein Podcast-Abonnement gibt. DRS.ch führt dorthin. Es sind traurige und erstaunliche Zahlen. Jedes Jahr nimmt sich weltweit 1 Million Menschen das Leben. In vielen Industriestaaten ist Suizid als Todesursache sogar häufiger als Verkehrsunfälle, Drogen- und Gewaltverbrechen zusammen. Das schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO und das will sie zusammen mit der Internationalen Vereinigung für Suizidprävention verändern. Wir kommen in einem zweiten Teil darauf zurück, wie solche Suizidprävention aussehen könnte. Zuerst aber ein Blick nach Japan, dem Land mit einer der höchsten Selbsttötungsraten weltweit und seinem Kampf dagegen. ARD-Korrespondent Peter Kuyat aus Tokio.
Auf einer Internetseite der japanischen Regierung rufen viele bekannte Stars dazu auf, das Leben positiv zu sehen. Eine Woche lang werden Handzettel verteilt und Angebote vorgestellt, die die Menschen davon abhalten sollen, sich umzubringen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen Selbstmord begehen. Wir müssen wieder eine glückliche Gesellschaft schaffen, um die Selbstmordrate zu senken. Das ist ein hehres Ziel, das Naoto Kan, Japans Premierminister, erreichen möchte. 2009 brachten sich 32.845 Menschen um. Das sind auch prozentual gesehen im Vergleich zu anderen Industriestaaten sehr viele. Kaoru Saito ist im japanischen Kabinettsbüro für dieses Thema zuständig. Die Zahlen waren schon einmal so hoch. Gleich nach dem Krieg wussten viele junge Menschen nicht, woran sie sich orientieren sollten. Es gab ja die alte Ordnung nicht mehr. Später entwickelte sich das japanische Prinzip der lebenslangen Anstellung, die den Menschen Sicherheit bot, und die Zahlen gingen deutlich zurück. Jetzt leben wieder viele Menschen in Unsicherheit und die Zahl der Selbstmorde ist sehr hoch. Angesichts von mehr und mehr befristeten Arbeitsplätzen bröckelt das klare, hierarchische System in Japan, das einem früher, einmal in eine Firma eingetreten, über die nächsten Jahrzehnte automatisch entsprechende Funktionen zugewiesen hat. Und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden Teilzeitarbeitskräfte als erste entlassen. Deshalb stellen auch Menschen über 40, die ihren Job verloren haben, die größte Gruppe der Selbstmörder, so Kaoru Saito. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann macht die Altersgruppe der 40- und 50-Jährigen alleine schon 40% von allen Selbstmördern aus. Oft sind sie arbeitslos oder haben große Schulden. Besonders im März, wenn das Geschäftsjahr in Japan zu Ende geht, steigt die Zahl stark an. In der Nähe von Tokio am Fuße des Fuji befindet sich der sogenannte Wald der Selbstmörder, Aokigahara. Er hat traurige Berühmtheit erlangt, weil viele Menschen gezielt hierher kommen, um sich zu erhängen. Es ist leider so, dass viele von außerhalb der Yamanashi-Präfektur hierher kommen, um Selbstmord zu begehen. Deshalb haben wir die Maßnahme ergriffen, sie schon am Rande des Waldes ausfindig zu machen und ihnen Hilfe anzubieten. Dafür haben wir ein Netzwerk eingerichtet. Erklärt Mishina Shingo, der zuständige Abteilungsleiter der Stadt. Taxi- und Busunternehmen, Laden- und Lokalbesitzer achten verstärkt bei ihren Kunden auf Hinweise, dass sich jemand umbringen will. Zusätzlich werden mit Mitteln von der Zentralregierung Patrouillen durch den Wald finanziert. Wir haben mit den Gegenmaßnahmen ja schon bereits Heisei 19, also vor 3 Jahren, begonnen. Aber wir mussten damals von Null anfangen und zuerst viel Aufklärungsarbeit leisten. Am besten können direkt vor Ort konkrete Dinge eingerichtet werden, wie in Aokigahara. Wir arbeiten jetzt mit vielen ehrenamtlichen Organisationen zusammen. 10 Milliarden Yen stehen für die Maßnahmen zur Verfügung und werden an die Präfekturen sowie Städte verteilt.
Der Bericht aus Tokio von Peter Kujat. Auch hierzulande töten sich jedes Jahr etwa 1300 Menschen. Damit liegt die Schweiz im oberen Drittel des europäischen Durchschnitts. Es sind nach wie vor mehrheitlich Männer, die sich das Leben nehmen, und vor allem Jugendliche und ältere Menschen. Was kann man nach neuesten Erkenntnissen tun, um Suizide zu verhindern? Ich fragte das Konrad Frei. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Präsident der Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz.
Beispielsweise ist wirksam, wenn man Brücken sichert. Also sind eigentlich technische Maßnahmen, die da helfen. Beispielsweise ist es sicher, wenn eben die Medikamente korrekt verordnet werden, also wenn die Ärztinnen und Ärzte nicht große Packungen abgeben für Medikamente, sondern eben in einer angemessenen Größe, oder auch Medikamente abgeben, die nicht so gefährlich wären, wenn sie eingenommen werden. Und der Zugang zu Schusswaffen, wenn der Zugang geringer ist, ist auch das Risiko, eben die Griffnähe zu dieser Methode nicht so schnell herzustellen, und das dämpft ab. Oft ist natürlich Impulsivität auch gekoppelt mit zum Beispiel mit Alkoholmissbrauch. Also das wäre aber eher eine langfristige Maßnahme, eben gute Prävention und gute Unterstützung, dass der Alkoholgebrauch nicht hoch ist.
Sie haben auch die Brücken erwähnt, die mit Netzen gesichert werden. Man kann ja nicht alle Brücken und alle gefährlichen Punkte sicher machen. Und ja, wer sich das Leben nehmen will, könnte man argumentieren, der findet immer einen Weg.
Das stimmt eben so nicht. Es ist interessant, dass die meisten Menschen, die Suizidfantasien, Gedanken haben, die haben diese in eine bestimmte Richtung, also mit einer bestimmten Methode oder einem bestimmten Ort. Also Bei den Brücken, da sind auch Daten erhältlich in der Schweiz, da weiß man, dass es bestimmte Brücken oder hohe Gebäude, Objekte gibt, die eine besondere Anziehungskraft haben für Menschen, die suizidal sind. Meistens wird das auch transportiert über die Medien oder über die Gespräche, die laufen innerhalb von dieser Gesellschaft. Und wenn diese Brücken, die eben sogenannte Hotspots, die heißen Punkte, wenn die gesichert werden, dann macht man die Erfahrung, man kann das auch belegen, dass es einen eindeutigen Rückgang gibt der Suizidhäufigkeit. Und auch nicht zwingend ein Umsteigen auf eine andere Methode, das ist ganz wichtig.
Sie beklagen ja ein Defizit an Suizidprävention. Wo würden Sie denn sich am meisten erwünschen, dass noch etwas getan wird?
Also in der Schweiz wird sicher einiges getan. Wir haben viele regionale oder kantonale Projekte dort. Allen voran sind es diese Bündnisse gegen Depression. Die sind sehr wertvoll, sehr gut und dort spielt Suizid eine wichtige Rolle. Also wir wären sicher froh und glücklich, wenn eben die Schweiz eine nationale Strategie auch entwickelt in der Suizidverhütung. Ich denke, was auch wünschenswert wäre, wenn man den Suizid, also mit Öffentlichkeitsarbeit auch suizidale Handlungen stärker entstigmatisiert werden, also dass man darüber sprechen kann, dass das eine Realität in unserem Land und dass man darüber auch das Gespräch führen kann. Im Moment läuft ja das Gespräch eher in die Richtung, wie sich Menschen, die Suizid willig sind, mit Hilfe von anderen Menschen, von Ärztinnen und Ärzten, das Leben nehmen können, also die Beihilfe zum Suizid. Wir wünschen uns hier auch eine Umkehr in der Öffentlichkeit der Arbeit. Oder beispielsweise die Schulung von Hausärztinnen und Hausärzten, weil die haben eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Suizidverhütung, weil man weiß, dass viele Menschen den Tagen oder Wochen vor einem Suizid bei ihrem Hausarzt vorbeigehen, unter anderen Beschwerden, die Sie nennen, aber das ist ein bekanntes Phänomen und je sensibler und je mehr Hausärzte wissen über das, umso besser kann dann auch geholfen werden.
Sie verlangen mehr Öffentlichkeit, aber das ist ja ein zweischneidiges Schwert, denn es gibt ja erwiesenermaßen diesen sogenannten Werther-Effekt, Nachahmung durch Thematisierung, gerade in den Medien. Dass wir jetzt hier darüber reden, ist das jetzt gut oder schlecht?
Ich meine, das ist gut. Ich glaube, wenn man orientiert, dass man etwas dagegen tun kann, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also man kann eine Depression korrekt behandeln und das hat einen Effekt. Psychotherapie hat einen Effekt, oder? Darüber müssen wir uns unterhalten. Ich glaube, das ist sicher nicht suizidgefährdend.
Das waren Informationen von Konrad Frey, der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist auch Präsident der Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz. Das Auf und Ab auf den Finanzmärkten ist nichts für schwache Nerven. Deshalb versuchen viele, ihr Geld derzeit möglichst sicher anzulegen. Besonders gefragt sind Staatsanleihen. Und das passt ganz gut, denn viele Länder brauchen Milliarden für ihre Konjunkturpakete und die beschaffen sie sich am Kapitalmarkt. Gerade Wertpapiere von Staaten wie den USA und Großbritannien kommen gut an. Die Ratingagenturen geben ihnen die Bestnote, das sogenannte AAA. Doch wie sicher sind diese Papiere wirklich? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Das Interesse an Staatsanleihen ist derzeit hoch, unbestritten. Viele Länder haben Bestnoten, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Investoren ihr Geld zurückerhalten. Besonders für Notenbanken und Pensionskassen sind Obligationen eine wichtige Anlage. Auch die Schweizerische Nationalbank hat in den letzten Monaten in US- und Euro-Staatsanleihen investiert, nicht zuletzt, weil sie in großen Mengen Euro, aber auch Dollars gekauft hatte, um den überteuerten Schweizer Franken zu schwächen. Während der Wirtschaftskrise haben sich allerdings Staaten enorm verschuldet. Und für Peter Jäckli vom Forschungsinstitut Independent Credit View sind deshalb viele Industrieländer überbewertet.
Wenn ein Industrieunternehmen plötzlich doppelt so viele Schulden auf der Bilanz hat, dann weiß man, diesem Unternehmen geht es schlecht, die Rückstufen kommen. Jetzt ist das genau gleiche passiert bei den Staaten. Die haben in etwa doppelt so viele Schulden wie vor der Krise. Die offiziellen Ratings sind aber immer noch die gleichen Niveau.
Die neue Länderstudie zeigt, Norwegen, die Schweiz, Deutschland und Schweden halten sich gut. Geschäftsklima, Exporte, Steuer- und Sparquoten, politische Stabilität stimmen mehr oder weniger. Ungenügend sind diese Kennzahlen jedoch in Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Italien, vor allem aber in England und in den USA. Peter Jägli begründet.
England hat in der letzten Krise den Ausverkauf ihrer Industrie betrieben. Thatcher hat alles privatisiert, jetzt liegt alles brach. Wenn Sie nach Amerika gehen, die Infrastruktur ist ebenfalls brach. Sie sehen da, dass diese Länder nicht mehr investitionsfähig sind. Sie haben zu wenige Steuereinnahmen, um ihre jetzt schon laufenden Kosten zu decken.
Und mit der Wirtschaftskrise habe sich diese Entwicklung verschlimmert. Dennoch haben England und die USA immer noch ein AAA, also die Garantie für höchste Bonität. Ratingagenturen erklären dies damit, dass sie die Staaten längerfristig bewerten. Sie geben den Schuldnern Zeit und rechnen damit, dass sich das Problem nach 2015 lösen wird. Die aktuelle Länderstudie des Forschungsinstituts kommt allerdings zu einem anderen Schluss.
Wir haben Entschuldungspotenzial berechnet und festgestellt, dass es ein riesen Umdenken geben müsste in der Politik in diesen Ländern, um die Schulden wieder runterzubringen.
Künftig komme wegen der demografischen Entwicklung zusätzlich ein riesiger Brocken aus Kosten für die Gesundheit und die Altersvorsorge dazu. Für Independent Credit View ist deshalb klar, 4 Stufen weniger für die USA. Doch das werde kaum passieren, zu vorsichtig und zu verbandelt seien die Agenturen. Tatsächlich seien Ratingagenturen zurzeit in einer Zwickmühle, sagt Finanzprofessor Manuel Ammann von der Universität St. Gallen.
Die Ratingagenturen sind in letzter Zeit unter Druck gekommen, regulatorisch, auch politisch, weil viele Leute sagen, in der Finanzkrise hätten sie versagt. Und sie sind auch unter Druck gekommen, weil sie verschiedene Länder hinuntergeratet hatten und diese Länder dann eben schwieriger Kredit bekommen haben auf den Kapitalmärkten. Es ist denkbar, dass die Ratingagenturen eben gerade in den USA, wo sie basiert sind, da allenfalls vorsichtig agieren könnten.
Aber man kann sich zudem vorstellen, dass die Ratingagenturen zurzeit besonders positiv gewichten, dass die USA die größte Wirtschaftsmacht sind, mit entsprechendem Vertrauen. Vertrauen dürfte dann auch der Knackpunkt bei einer Herabstufung sein. Gemäß Manuel Ammann ist ein weiterer Zusammenbruch der Finanzmärkte nicht zwingend. Wichtig sei, ob auch andere Länder herabgestuft würden und wie sich die Investoren verhalten. Die Staatsanleihen würden kurzfristig an Wert verlieren, aber mangels Alternativen würden die Investoren das Wertpapier vorerst wohl nicht verkaufen. Es sei denn,
wenn natürlich wirklich eine Vertrauenskrise entstünde, vergleichbar beispielsweise mit einer Vertrauenskrise, wie sie die südeuropäischen Länder kürzlich durchgemacht hatten, dann könnte es natürlich tatsächlich gravierende Auswirkungen haben.
Ein Massenexodus aus den US-Staatsanleihen würde die internationalen Finanzmärkte gewaltig durcheinanderwirbeln. Und dieses Risiko mag wohl auch eine Ratingagentur nicht eingehen. So bleibt es vorerst bei einem AAA für die USA. Investoren dürften sich künftig dennoch einige Gedanken mehr bezüglich ihrer sogenannten sicheren Anlagen machen.
Die Gewalt von Jugendbanden ist eines der ganz großen Probleme Zentralamerikas. In El Salvador geht Präsident Mauricio Funes nun entschieden gegen diese Gangkriminalität vor. Er unterzeichnete heute ein Gesetz, das die Banden verbietet und für die Mitgliedschaft bei einer solchen Bande eine 10-jährige Gefängnisstrafe vorsieht, selbst dann, wenn der Jugendliche kein Delikt begangen hat. Eine rigorose Maßnahme, die das Problem allerdings kaum lösen dürfte, wie Franco Battel zeigt.
In San Salvador, der Hauptstadt, gibt es ganze Quartiere, die fest in der Hand von Jugendbanden sind. Die Polizei hat diese Slums weitgehend aufgegeben, sie wagt sich höchstens in Kampfformation dorthin. Die Jugendbanden, Maras genannt, sind einer der Gründe, warum die Kriminalitätsrate im zentralamerikanischen Land so hoch ist, wohl eine der höchsten weltweit. Im letzten Jahr wählte El Salvador erstmals seit dem Bürgerkrieg einen linken Präsidenten, Mauricio Funes. Er hatte versprochen, die Kriminalität energisch zu bekämpfen. Darum nun auch das Gesetz, jugendliche Bandenmitglieder ins Gefängnis zu stecken, egal ob sie etwas verbrochen haben oder nicht. Ein Gesetz, das sich allerdings kaum wird durchsetzen lassen, nur schon, weil die Polizei oftmals selber Teil des Problems ist. Viele Polizisten sind korrupt, gehören selbst dem organisierten Verbrechen an oder machen nicht selten kurzen Prozess, das heißt, sie erschießen verdächtige Jugendliche. Fragwürdig ist das Gesetz aber auch, weil es die Ursache der Jugendgewalt vollkommen unberührt lässt. Jugendliche schließen sich den Maras an, weil sie darin die einzige Möglichkeit sehen, aus Armut und Elend herauszukommen. Die Maras, die im Drogengeschäft viel Geld verdienen, verheißen einen vermeintlich schnellen Aufstieg. Dass in El Salvador die Gewalt allgegenwärtig ist, hat aber auch mit dem Bürgerkrieg zu tun. Dieser Krieg, der zwischen 1980 und 1992 wütete, hat über 75.000 Todesopfer und viele Invalide gefordert. Die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Eine weitere Hinterlassenschaft des Bürgerkriegs sind Waffen, die es in El Salvador zuhauf gibt. Jugendlichen beim Ausstieg zu helfen, ist extrem schwierig, denn wer einmal zu einer Bande gehörte, trägt oft am ganzen Körper Tätowierungen. Diese gehören zum Aufnahmeritual. Aus diesem Grund ist es für ehemalige Mara-Mitglieder fast unmöglich, ein neues Leben zu beginnen. Der repressive Ansatz, den Präsident Funes gewählt hat, wird sich unter diesen Vorzeichen kaum bewähren. Die wirksamste Maßnahme wäre es, den Jugendlichen Perspektiven zu bieten, doch diese werden im armen zentralamerikanischen Land auch weiterhin rar bleiben.
Franco Battel. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt an Bord eines Frachters in die leeren Theatersäle der Schweiz und an den Puls der amerikanischen Gesellschaft. Generationen von Kapitänen träumten davon, einmal von Europa über das sibirische Polarmeer direkt nach Asien zu fahren. Jetzt macht's der Klimawandel möglich. Die Temperatur in der Arktis ist um 2 Grad gestiegen. Das Packeis schmilzt und die Schiffe haben zumindest während einiger Monate freie Fahrt. Nächste Woche wird die mythenumworbene Nordostpassage offiziell eröffnet. Dann besiegeln Norwegen und Russland den Grenzverlauf im nördlichen Eismeer. Schon jetzt ist allerdings ein Frachtschiff der Nordic Barents unterwegs. Es transportiert Eisenerz von Norwegen nach China. Und wo immer der 40-Tönner auf seiner abenteuerlichen Route anlegt, warten begeisterte Zaungäste. Kein Wunder, die Nordostpassage gilt als Meilenstein für die Seefahrt. Sie ist bedeutend kürzer als der Weg über den Suezkanal. Bruno Kaufmann ist für uns mit an Bord.
Die historische Fahrt durch die Nordostpassage begann am letzten Montag im norwegischen Eismeerhafen Kirkenes. Beladen mit 40.000 Tonnen Eisenerz legte das Frachtschiff Nordic Barents aus Kirkenes ab. Dieser letzte norwegische Hafen vor der russischen Grenze liegt über 2.500 Kilometer nordöstlich von Oslo an der Barentssee.
Stockbau mit 40.000 Tonnen.
In den kommenden 26 Tagen soll die Nordic Barents entlang der russischen Nordküste nach China fahren. Dort werde das Eisenerz Anfang Oktober seinen Bestimmungshafen Tianjin unweit der Hauptstadt Peking erreichen, sagt Trond Dahlberg. Er arbeitet für die verantwortliche Reederei Judy Shipping. Diese Reederei wurde vor über 100 Jahren vom Schweizer Hochseekapitän Henrik Tschudi gegründet. Heute gehören ihr nicht nur Frachtschiffe und Häfen rund um den Erdball, sondern auch die Eisenerzmine von Kirkenes. Dieses vor 15 Jahren geschlossene Bergwerk hat im letzten Jahr seinen Betrieb wieder aufgenommen. Weil die hohen Weltmarktpreise für Metalle und vor allem die enorme Nachfrage aus China die Förderung plötzlich wieder rentabel macht. Jetzt will Judy Shipping die direkte Verbindung nach China wagen, um die Transportkosten mehr als halbieren zu können.
Es gibt nur 3 Bulkboote mit Klasse, nämlich Eisklasse 1A Super.
Laut Trond Dahlberg ist die nördliche Seeroute wegen der Klimaerwärmung immer besser und sicherer befahrbar. Trotzdem wird aber immer noch die höchste Eisklasse für die Schiffe in diesem Gebiet verlangt. Und davon gibt es weltweit bislang erst 3 Schiffe. 300 Kilometer weiter östlich im russischen Eismeerhafen in Murmansk, wo bislang die Güter in nur eine Richtung, nämlich gegen Westen, verschifft wurden, wird die Eröffnung der Nordostpassage freudig begrüßt. Hafenchefin Irina Schikova weist aber auch auf Probleme hin. Was noch fehlt, ist eine ausgebaute Infrastruktur in den Häfen entlang der Nordostpassage, sagt die Chefin des Hafens von Murmansk. Wegen den fehlenden Einrichtungen müssen die großen Frachter bis 150.000 Registertonnen entlang der Nordostpassage auch weiterhin begleitet werden. Dafür steht die russische Atomeisbrecherflotte bereit. Denn bei aller Erleichterung über die neuen politischen Voraussetzungen und den einfacheren Eisverhältnissen bleibt die Nordostpassage eine herausfordernde Seefahrt, sagt der Atomeisbrecherkapitän Wladimir Smirnov, der auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann. Da draußen kann es sehr stürmisch werden. Es tauchen manchmal gigantische Eisberge auf. Das ist nichts für schwache Nerven, sagt Wladimir Smirnov und empfiehlt damit sich und seine 6 Fahrzeuge umfassende Atomeisbrecherflotte für künftige Einsätze. Bereits im kommenden Jahr sollen alleine in Kirkenes über 12 Schiffe auf die neue Seeroute nach China geschickt werden, die in diesen Tagen mit der Jungfernfahrt der Nordic Barents gründlich ausprobiert wird.
Bruno Kaufmann aus dem Polarmeer. Die Theatersäle lichten sich, der Spardruck nimmt zu, Abbaupläne belasten die Teams. Den Theatern in der Schweiz weht ein eisiger Wind entgegen. In Bern etwa wurde, wie auch beim Theater Biel Solothurn, das Orchester mit dem Theater zusammengelegt. In Luzern wird gleich über die Auflösung des Theaters diskutiert. Die freie Theaterszene ist zur echten Konkurrenz geworden für die Theaterinstitutionen und die will jetzt auch ihren Teil am öffentlichen Geld. Eric Facon.
Das Theater in der Krise? Die Frage entlockt Barbara Frey, der Intendantin des Schauspielhauses Zürich, ein Bonmot.
Gut, immer da, wo das Wort Theater auftaucht, ist das Wort Krise nicht weit.
Stimmt, aber momentan, so will es scheinen, fällt das Wort Krise zurecht. Probleme gibt es auf mehreren Ebenen, von sinkenden Zuschauerzahlen bis zur Struktur der Häuser. Roy Schädler war Mitarbeiter des Theaters Basel, heute ist er Kulturmanager. Er sagt, ein festes Ensemble pro Theater, das dann ein Repertoire einübt, das sei ein Ding der Vergangenheit.
Das sind die Studiomodelle in Hollywood der 30er und 40er Jahre. Das setzt quasi voraus, dass das Stadttheater der Monopolist ist. Also es ist der einzige Anbieter von Performing Arts in einer Stadt. Und diese Rahmenbedingungen stimmen natürlich nicht mehr.
Aus diesen Strukturen heraus entstehe bei einigen Häusern ein Spielplan, der mutlos wirke, meint Ursina Greuel, die Präsidentin von ACT, dem Berufsverband freier Theaterschaffender der Schweiz. Sie kritisiert,
dass es einen Spielplan gibt an vielen Stadttheatern, der austauschbar ist. Man kann dann einfach sagen, die einen inszenieren es ein bisschen besser als die anderen. Aber im Grunde genommen ist das, was sie zeigen, nicht das, was jetzt spezifisch zum Beispiel mit Basel oder mehr mit einer gewissen Zuschauerschicht zu tun hat. Und das finde ich schade.
Die Stadttheater machen kein Theater mehr für die Stadt. So sagen es die Vertreterinnen und Vertreter der freien Theaterszene etwas polemisch oder anders formuliert. Hier würden keine relevanten Themen mehr verhandelt, sondern nur noch der Theaterkanon abgefeiert. Ibsen, Schiller, Molière. Barbara Frey vom Schauspiel aus Zürich.
Ja, das ist eine etwas ungenaue Diskussion. Ich wüsste, da müsste man dann schon genauer wissen, was gesellschaftlich relevant ist in den freien Gruppen und was bei uns nicht gesellschaftlich relevant ist. Das ist eine Debatte jetzt, die ein bisschen zu polemisch und schlagwortartig geführt wird. So kann man sie nicht führen.
Das Schauspiel aus Zürich bemüht sich denn auch um eine Mischung aus Klassikern und Entdeckungen. Dennoch, richtig zu blühen scheint nur das freie Theater, besonders bei den Festivals, zum Beispiel am erfolgreichen Theaterspektakel in Zürich. Dort wird mehr geboten, Atmosphäre, Menschen, Musik, gutes Essen. Und das ziehe die Leute an, meint Barbara Frey vom Schauspielhaus.
Da steckt schon eine Wahrheit drin, also dass das Eventhafte die Leute mehr anzieht. Man hat nicht nur eine Aufführung, sondern noch ein Package von weiß ich nicht was und man hat keine Lust mehr einfach ins Guckkastentheater rein zu sitzen. Mir macht das natürlich Sorge, weil ich finde schon so etwas wie ein Stadttheater, das muss eigentlich weiterleben dürfen, trotz Events.
Nur bräuchten einige der Stadttheater hierzulande eine neue Eigendefinition, eine neue Identität, meint der Kulturmanager Roy Schädler.
Wenn die Funktion des Theaters darin besteht, erstmal quasi eine ästhetisch geprägte Bildungseinrichtung zu sein, dann muss sie quasi ähnlich museal wie die Oper halt diesen Kanon weiter bespielen. Wenn man auf der anderen Seite die Funktion des gesellschaftlichen Resonanzbodens oder des Echoraums in den Vordergrund stellt, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, kann dann das Theater dieses mit diesen strukturellen Gegebenheiten noch leisten? Und das ist sicher eine politische Frage.
Eine politische Frage, denn es geht um öffentliche Gelder. Und an diesen wollen die freien Theaterschaffenden in Zukunft stärker beteiligt sein, jetzt, wo die Stadttheater kränkeln. Die momentane Diskussion kommt also nicht von ungefähr.
Mit dem Beitrag von Eric Facon ist es 18.35 Uhr geworden. Das Echo-Dossier einen Tag vor dem Jahrestag von 9-11, denn morgen sind es 9 Jahre her seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Und noch nie seit damals waren die Spannungen zwischen Moslems und Nicht-Moslems in den USA so groß wie dieses Jahr. Ein obskurer Prediger aus Florida will gar öffentlich den Koran verbrennen. Im Moment ist unklar, ob er es morgen tatsächlich tut. Viel Aufsehen erregt auch ein islamisches Gemeindezentrum, das in der Nähe von Ground Zero geplant ist. 2/3 der US-Bevölkerung lehnen es am Standort der Anschläge ab. Macht sich in den USA eine generelle Muslimfeindlichkeit breit? Max Ackermann ist dieser Frage nachgegangen. Im Gespräch mit dem Politologen und Philosophen Hatem Basian von der Universität Berkeley. Zuerst aber ein Besuch in der Al-Sabel-Moschee von San Francisco.
Der islamische Fastenmonat Ramadan neigt sich dem Ende zu. In der Al-Sabil-Moschee von San Francisco ruft der Imam zum Gebet. Gegen 200 Männer verneigen sich Richtung Mekka, junge und alte, einige in Jeans und T-Shirts, andere im traditionellen Kaftan. Männer aus allen Weltgegenden, jetzt in Kalifornien zu Hause.
I personally am from India. Our Imam Sheikh, he's from Egypt and there are people here from North Africa. We have a vibrant
Saadi Nassim ist in Indien geboren und in Arizona aufgewachsen, ein Marketing-Spezialist, der freiwilligen Arbeit in der Moschee leistet. Andere Gläubige stammen ursprünglich aus Nordafrika, aus Bosnien, aus dem Senegal oder dem Nahen Osten. Was sie eint, ist ihr Glaube, im Fall der Al-Sabil-Gemeinschaft eine konservative Form des Islam. Im Hauptraum der Moschee sind nur Männer und Kinder zu sehen. Die Frauen versammeln sich abgesondert hinter einer Trennwand. So sei die Privatsphäre gewahrt, begründet dies Mohammed Al-Ababidi, Geschäftsführer der Al-Sabi-Moschee.
But because we are in a community center, people want to sit, they sleep, they want to breastfeed, they want, you know, kind of privacy, they ask us to have.
Die Moschee sei eben auch ein Gemeinschaftszentrum, besonders während des Ramadan. Viele Mitglieder übernachteten hier, die Frauen stillten ihre Kinder, da wollten sie ungestört sein. Gebetet werde in der Regel aber schon gemeinsam. Mohammed ist Palästinenser und im Hauptberuf Professor an einer Kunsthochschule in San Francisco. Vor 16 Jahren ist er in die USA gekommen und nie, wirklich nie, sei er wegen seines Glaubens diskriminiert worden.
I never, whether me or my family, my wife wears the hijab.
Seine Frau trage das Kopftuch, aber auch sie habe nie Probleme gehabt, weder hier in San Francisco noch in Florida, wo sie früher gelebt hätten. Und auch die Moschee sei noch nie Ziel von Hassattacken gewesen, obwohl sie in einer heruntergekommenen Gegend liege, geplagt von Gang- und Drogenkriminalität. Man kriege im Gegenteil viel Unterstützung von Nachbarn und Freunden. Der Iftar zum Beispiel, die tägliche gemeinsame Mahlzeit nach Sonnenuntergang während des Ramadan, werde in der Großküche der benachbarten christlichen Kirchgemeinde gekocht. Gratis und franco.
Oh, you got lamb too? Whoa.
Heute gibt es indischen Curry, Reispilaf und Brathähnchen, Gemüserollen und gegrilltes Lammfleisch zur Nachspeise Baklava und Pfefferminztee, serviert vom Imam persönlich. Sheikh Safwat Mursi hat vor 10 Jahren die Al-Sabil-Moschee gegründet, nachdem er sich im Streit von einer liberaleren muslimischen Gemeinde getrennt hatte. Heute will sich der aus Ägypten stammende Geistliche als Brückenbauer zwischen den Kulturen verstanden wissen.
That is we need to bridge all the religion, all the culture, all the custom. We are under one society.
Dass einzelne muslimische Gemeinden die Festlichkeiten morgen zum Ende des Ramadan abgesagt haben, bloß weil Eid al-Fitr dieses Jahr zufälligerweise auf den Jahrestag der Terroranschläge von 9/11 fällt, ist für Sheikh Morsi ein Witz.
I'm a child. I don't know, but I don't feel that. I respect, other and,
er respektiere die anderen und die respektierten ihn. Gerade in den letzten Tagen mit all der Aufregung um die geplante und nun wieder abgesagte Koranverbrennung in Florida hätten er und die muslimische Gemeinde sehr viele Solidaritätsbotschaften gekriegt. Morgen werde also gefeiert wie immer in einem öffentlichen Park und alle seien herzlich dazu eingeladen.
We don't have any problem to celebrate.
Alles also bestens für die muslimische Gemeinde der Al-Sabil-Moschee in San Francisco. Hatem Basian sieht das gegenwärtige Verhältnis zwischen Moslems und Nicht-Moslems in den USA weit kritischer. Der Palästinenser kam als Student in die USA. Heute ist er Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley, ein Spezialist für islamisches Recht und die Geschichte der muslimischen Immigration in die USA.
Professor Hatem Basian zeichnet ein weit düstereres Bild der gegenwärtigen Situation als die Leute von der Al-Sabil-Moschee. In San Francisco sei das Klima wohl liberaler als anderswo, generell aber werde das Leben für Moslems in den USA zunehmend schwierig.
It is becoming difficult for people because they are almost constantly under watch. There are protests in front of mosques, not only in New York, but
die Muslime stünden dauernd unter Beobachtung. Proteste vor Moscheen häuften sich und vereinzelt sei es auch zu Anschlägen gekommen. Der Druck verstärke sich eindeutig. Eine Umfrage der Washington Post und des Fernsehsenders ABC scheint dies zu belegen. Danach hat fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung eine schlechte Meinung vom Islam. 10% mehr als noch vor 8 Jahren, kurz nach den Terroranschlägen von 9/11. Die Aufregung in letzter Zeit um das Projekt eines islamischen Zentrums in der Nähe von Ground Zero in New York und die angedrohte Koranverbrennung in Florida sei zwar aufgebauscht worden, meint Professor Basian, aber ein reiner Medienhype sei es auch wieder nicht.
The media does have a role in making something small bigger, but we can't really fail to recognize that there are distinctive forces.
Politische Kreise schürten ganz bewusst Islamfeindlichkeit und Rassismus gegen Moslems. Sie schlügen eine leicht angreifbare Minderheit, meinten aber eigentlich den politischen Gegner im Weißen Haus.
There are still segments of the American public that are still not comfortable with a black an African American being in the White House.
Ein Teil der Gesellschaft habe noch immer Mühe, einen schwarzen Präsidenten zu akzeptieren. Doch dies könne man heutzutage nicht mehr laut sagen. So werde Präsident Obamas familiäre Verbindung zur islamischen Welt betont, er selber als verkappter Moslem diskreditiert.
This is one way to discredit and discredit the president at this particular time.
Die Wirtschaftskrise verschärfe das Problem. Angst mache empfänglich für niedere Instinkte, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder eben auch Hass auf Andersgläubige. Die Moslems seien dabei ein einfaches Ziel.
It's very easy. They don't vote in numbers. They don't have resources.
Als kleine, fremde, verhältnismäßig arme und politisch schlecht organisierte Gruppe böten sich die Moslems als Sündenböcke geradezu an. Sie könne man ganz einfach verantwortlich machen für alle möglichen Probleme der Gesellschaft.
And therefore you could actually constitute a campaign in that way to blame them for the ills that are facing our society.
Ähnliches hätten andere Einwanderergruppen auch durchgemacht, die katholischen Iren oder Polen etwa, die Chinesen oder Japaner. Heute seien sie alle unbestritten Teil der amerikanischen Gesellschaft und dies würden auch die Moslems schaffen, aber es dauere wohl noch 1-2 Generationen. Kurzfristig könnte sich die Situation gar noch verschlechtern.
The next 3 years we will just continuously be facing this heavy, intense Islamophobia.
In den nächsten 3 Jahren werde die Islamfeindlichkeit kaum nachlassen, befürchtet Professor Basian. Denn jene, die sie schürten, wollten ja die politischen Verhältnisse ändern, bei den nächsten Wahlen Parlament und Weißes Haus zurückerobern.
To see if they could gain the majority both in the Congress and Senate, to try to once again gain the White House and to reshape the next period in the American political discourse.
Das war ein Dossier aus Kalifornien von Max Ackermann und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS-Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.